Herr, wir brauchen deine Hilfe für dieses Thema. Wir beten, dass du alles Störende wegnimmst und dass du uns hilfst, uns zu konzentrieren. Amen. Es war nur ein Einwand oder Frage, auf den möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Die Frage ist, ist es nicht so, dass Gott doch auch in der Geschichte durch Träume und andere Bilder wie in Visionen, zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, geredet hat? Wenn ich vorher gesagt habe, dass Gott unser Herz erreicht über das Wort, dann betrifft es nicht die Geschichte, dass Gott manchmal in der Geschichte Gegenstandslektionen verwendet. Der Herr Jesus zum Beispiel hat ein Kind in die Mitte gestellt. Es war eine Gegenstandslektion. Das Kind an sich war etwas Physisches, oder? Und er hat gesagt, schaut euch dieses Kind an. Ja? Und dann hat er etwas erklärt über Demut. Aber das, was er erklärt hat, das hat die Herzen erreicht. Nicht das Mittel war nicht das Kind. Oder die Schau von dem Kind. Oder wenn er zum Beispiel dem Johannes Visionen gegeben hat, oder dem Daniel, von irgendwelchen Tieren, so sind die Visionen dann erklärt worden. Also die Traumgesichte sind erklärt worden. Und die Botschaft, die Herzen sind wieder erreicht worden über die Botschaft. Traumgesichte waren nur der Einstieg, sozusagen, um dorthin zu kommen. Und wenn Menschen heute Träume haben von Jesus, wie unter den Moslems, so ist es vielleicht der Einstieg. Aber dieser Mensch wird nichts erfahren über Gott durch den Traum, sondern er wird erfahren, Gott erreicht sein Herz durch das Wort. Cornelius hat einen Traum gehabt, hat eine Erscheinung gehabt von einem Engel. Der Engel hat ihm aber nicht das Evangelium erklärt und der Engel hat ihm nicht gesagt, wie man Buße tut, sondern Petrus ist geschickt worden und das Wort wurde verkündigt dem Cornelius und durch das Wort von Petrus ist der Cornelius zum Glauben gekommen. Grundsätzlich spricht Gott ja auch in der Geschichte und in der Natur. Die ganze Natur, kann man ja sagen, sind ja alles Bilder oder ich würde sagen, das sind Wirklichkeiten, nicht Bilder, aber das sind Gegenstände. Gott spricht Gott zeigt uns in der Natur von seiner Größe, von der Schöpfung und in einem gewissen Sinn kann man etwas lernen aus der Natur, wie groß Gott ist und wie herrlich. Aber dennoch, wenn Gott unser Inneres erreichen will und uns zur Buße aufruft und uns sich selber offenbart, dann tut er das über das Wort. Also die Schöpfung, einerseits ja, die Schöpfung ist in gewissem Sinn ein Reden Gottes, aber das ist nur sehr begrenzt. Und Träume oder Visionen, die wurden erklärt mit Wort. Und auf diese Weise bleibt es schon bestehen, dass Gott, wenn er uns Menschen unser Herz erreichen will, unser Inneres erreichen will, dann tut er das über das Ohr. Über das Wort. Er manipuliert nicht durch irgendwelche Bilder. Nur so viel mal. Jetzt zurück noch zu, ich muss einiges noch abschließen von letzter Stunde und dann möchte ich was über unser Denken weitergeben. Also über was Wissenschaftler feststellen über unser Gehirn. Und es wird auch sehr wichtig, weil das wiederum für unser Thema große Bedeutung hat. Aber noch ganz kurz einige Dinge hier zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe. Das Bild hat das letzte Wort in der Welt. Es ist schon interessant, wie stark das zunimmt, das Filme schauen. Also nach einem gewissen Andrea Holler, oder vielleicht ist es eine Frau, oder Italiener, ich weiß es nicht. 96% der vierjährigen Kinder schauen bereits Fernsehen. Also das heißt nicht ständig, aber 96% der vierjährigen Kinder schauen bereits Fernsehen. Das ist für Kinder eigentlich ganz, ganz schlecht, weil die Kinder, ich komme gleich darauf hin, über die Manipulation durch das Fernsehen. Der Bildschirm, die Filme setzen heute die Maßstäbe, wie man das Leben gestalten soll und wie man was gut und böse ist. Der Bildschirm übernimmt die Funktion, die früher die Lehrer und die Eltern so vor allem und dann die Lehrer und vielleicht die Prediger und so weiter hatten, wie man über das richtige Sexualverhalten, über Erziehung, über Konsum, über Gesundheit, über Politik, das ist alles jetzt vom Bildschirm übernommen. Ein gewisser Winterhofs-Perk sagt, Auswirkungen des vielen Fernsehens sind, die Gefühlskultur wandelt sich hin zum Oberflächlichen, zum Theatralischen, zum Sexualisierten, zur Selbstinszenierung, also das Selbst, das Ich ist im Mittelpunkt, zum ständigen Drang nach Aufregung. Das ist ja interessant, dass das Modewort geil ist das Gegenteil von langweilig. Es muss einen Reiz haben. Und die Gefühle werden dargestellt, aber was interessant ist, die Gefühle kann man nicht nachempfinden. Man kann das nicht wirklich nachempfinden, das Gefühl, man wird einfach manipuliert. Aber eigentlich Liebe, echte Liebe, kann man nicht auf diese Weise simulieren. Ja. Wirklichkeit und Scheinwelt werden dann immer weniger auseinandergehalten, Sozialkontakte werden weniger und so weiter. Ein Beispiel über das Identifizieren. Wenn man ein Computerspiel spielt oder wenn man, er spricht hier dann über Computer, ich möchte später über Computer mehr noch sagen, aber hier über dieses Emotionen und wie der Mensch sich nicht identifizieren kann mit einem Computerspiel. Er sagt hier zum Beispiel, rettet man im Computerspiel eine Prinzessin, dann bleibt diese Prinzessin dem Spieler eigentlich egal. Also da bist du jetzt irgendein Spiel, oder? Und hast zum Schluss hast du die Prinzessin gerettet. Hast du jetzt eine Beziehung zu der Prinzessin? Überhaupt nicht. Null. Null Beziehung. Du hast einfach ein Spiel gewonnen. Ja? Liest man ein Buch, dann fängt man an. Dann liest man weiter. Das ist ein Anfang einer Geschichte. Das ist die Mitte und das ist schlussendlich das Ende einer Geschichte erreicht. Und dann bist du voll drinnen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe unseren Luca einmal eine Geschichte vorgelesen und der Alina über irgendwelche Missionare. Dann hat er zum Weinen angefangen, während die Geschichte lesen. Er hat sich total reingesteigert in diese, emotionell reingesteigert in die Geschichte. Das geschieht über das Wort, das geschieht über das Lesen. Im Gehirn entstehen auch Bilder, natürlich. Und er stellt sich das alles vor, aber das ist sehr gut. Das ist für das Denkvermögen sehr gesund. Aber wenn das alles vorgespielt wird, ist es nicht so wie beim Lesen. Also Lesen, am Bildschirm werden Informationen aufgenommen, aber Informationen sind noch kein Wissen. Zum Wissen braucht es einen Bezug zur Wirklichkeit. Wer ohne Fernsehen aufgewachsen ist, kann das Internet effizienter nutzen. Heute, gut, über das rede ich später noch, mache ich jetzt nicht. Dann über die Veränderung unseres Gehirns. Unser Gehirn wird ständig verändert. Also das hat ja auch Manfred Spitzer und auch das andere Buch über die digitale Invasion haben diese Leute das dargestellt. Unser Gehirn ist ja etwas, was ständig verändert wird. Das heißt, es werden ständig gewisse Nervenzellen hergestellt. Wo habe ich das jetzt? Ja, es werden ständig Nervenzellen hergestellt und es ist so, dass die Kinder, wenn sie aufwachsen, da ist eine ganz starke Produktion von neuen Gehirnnervenzellen. Und wenn jetzt, das ist sehr gut, diese Gehirnnervenzellen, aber die Gehirnnervenzellen alleine machen die Intelligenz und das Denken noch nicht aus. Es müssen zusätzlich zwischen den Gehirnnervenzellen müssen Verbindungen untereinander entstehen. Ich glaube, das heißt Synapsen. Und durch die Verbindungen, die entstehen, dann beginnt der Mensch zu lernen. Und ich habe gelesen, bei Teenagern, ab dem Teenageralter, wird dann die Gehirnzellen, die nicht mehr gebraucht werden oder fast nicht gebraucht werden, die werden wieder abgebaut. Das heißt, dort, wo Verbindungen entstanden sind, die braucht man. Das sind die aktiven Gehirnzellen. Aber dort, wo keine Verbindungen entstanden sind, die nur einfach produziert wurden, das wäre eine gewaltige, Potenzial, danke, für das Denken. Aber wenn das nicht genutzt wird, verfällt wieder. Und nur die Verbindungen, die sind entscheidend, die sind das Wichtige. Und auf diese Weise, wenn jetzt das aufwachsende Kind viel Bilder, bewegliche Bilder, Filme schaut, werden viele dieser Verbindungen brachliegen. Denn die Verbindung, die echte Verbindung unter den Synapsen entstehen durch die Verbindung mit der wirklichen Welt, also durch einen Film entstehen diese Verbindungen nicht. Warum? Weil diese Bilder viel zu schnell kommen. Du kannst gar nicht nachdenken über das. Und das sind ja auch, zum Beispiel, das sind ja auch eigentlich ist ja als künstlich aufgebaute kleine Punkte, die sich da zusammenstellen und wieder abgebaut werden und wieder aufgebaut und wieder abgebaut werden. Das ist wie, das hat eine, wie eine hypnotische Wirkung. Jedenfalls ist das Filme schauen für den heranwachsenden Menschen äußerst nachteilig für seine Gehirnentwicklung und für seine Denkentwicklung. Das heißt, je mehr Fernseh schauen, desto dümmer wird der Mensch. Auf eine kurze, und auch je mehr Computerspiele, desto dümmer wird der Mensch. Zur Veränderung des Gehirns habe ich einen Bruder aus Süddeutschland, hat mir mal was, also irgendwie haben wir geredet und hat er mal Folgendes gegeben. Es ist eine Untersuchung von einer gewissen Gesellschaft für rationelle Psychologie, die das herausgefunden hat. In den 70er Jahren hat man eine erste Veränderung am Gehirn selber nachgewiesen. Und dieses Ergebnis konnte als Einzelerkenntnis nicht so richtig eingeordnet werden. Bei statistischen Vergleichen, die man über lange Jahre hinweg durchgeführt hatte, stellte sich heraus, dass sich das Riech- und Schmeckvermögen verändert hatte. Die Gourmets starben aus, der Geruchs- und Geschmackssinn erwiesen sich als abgestumpfter und die Bandbreite dessen, was man riechen und schmecken konnte, wurde geringer. Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchungen war, dass das Gehirn einer Anzahl von Reizen die Aufnahme verweigerte. Das heißt, die Reize kamen zwar an, aber es erfolgte keine Reaktion. Also man hat das Gehirn gereizt, aber der Reiz, man stellt fest, der Reiz kommt, aber das wird nicht mehr, keine Reaktion, wird nicht verarbeitet. Das heißt, man hörte etwas und tat nicht mehr, was man sah. Entschuldigung, man hörte etwas und tat nichts mehr. Man sah etwas, aber da wurden keine Handlungsimpulse mehr frei. Diese Veränderung hat mittlerweile auf 1% pro Jahr angesetzt. Das heißt, das Gehirn wird gegenüber Reizen um 1/100 unempfindlicher, und zwar im Bereich der Feinreize. Und hat dafür Platz gemacht für eine Anzahl von groben Thrills als extrem starke Reize. Das Gehirn schaltet also bei den feineren Reizen ab, um fähig zu bleiben, die starken Eindrücke zu verkraften, aufzunehmen und sich damit auseinandersetzen zu können. Man hört die feinen Töne nicht mehr, damit man an den lauten Töne nicht zugrunde geht. Einige Werke der klassischen Musik mit ihren Feinheiten sind von der nachwachsenden Generation Jugendlicher nicht mehr wahrnehmbar. Früher wurden auch die feinsten Reize im Gehirn vernetzt, durch die verschiedensten Zentren geschickt, mit Emotionen besetzt und lösten dann entsprechende Handlungsimpulse aus. Inzwischen hat das Gehirn von einer vernetzten Struktur auf eine Parallelstruktur umgeschaltet, das heißt buchstäblich in vielen Dingen hat das Gehirn auf Durchzug geschaltet. Die ankommenden Reize sind so stark und so zahlreich geworden, dass das Gehirn diese Struktur braucht, um überhaupt damit fertig zu werden. Die Dinge werden wahrgenommen, aber nicht mehr bearbeitet, bewertet und entsprechende Handlungen umgesetzt. Also er nimmt es auf, aber kann es nicht mehr bewerten, kann sich nicht mehr wirklich das auswerten, was er hier eigentlich jetzt wahrgenommen hat. Das Ergebnis ist, dass der Mensch die gemeinsten, bösesten und brutalsten Aktionen anschauen kann und dabei keinen Ekel, keine Abscheu und kein Grauen mehr empfindet. Er bewertet nur, ob es dramaturgisch interessant gemacht ist. Gemeint ist so, dass man heute also fähig ist, ganz schlimme Dinge zu sehen am Fernsehen, aber dann kommt ja gleich die nächste Nachricht und man kann sich nicht mehr in diese eine Nachricht, da war eine ganz schlimme Not, oder die müsste man eigentlich emotionell verarbeiten, geht aber nicht, denn wir gehen weiter, jetzt kommt die Nachricht, jetzt kommt das Wetter und jetzt kommt das nächste. Das heißt, man kann sich nicht mehr hinein, man kann es nicht mehr wirklich umsetzen. Als Zwischenergebnis, was unser Gehirn angeht, hat sich nicht nur bei den Inhalten etwas verändert. Die entscheidende Veränderung passiert in der Struktur unseres Gehirns, in der Art und Weise, wie Information aufgenommen wird und wie Wahrnehmung verarbeitet wird. Mit einem Wort, wie man mit dem umgeht, was angekommen ist im Gehirn. Diese Veränderung im Gehirn kann nach Altersklassen eingeteilt werden. Jetzt horcht auf. Menschen, die vor 1949 geboren sind, besitzen noch ein altes Gehirn. Das ist das normale Gehirn. Also die meisten sind hier schon draußen. Menschen, die bis 1969 geboren sind, haben ein modifiziertes altes Gehirn. Wer nach 1970 geboren ist, hat bereits ein neues Gehirn. Das variiert sicher im Blick darauf, in welchem kulturellen Umfeld man aufgewachsen ist und wie viel Fernsehkonsum man gehabt hat als Kind und so weiter. Das heißt also nicht, dass sich die Intelligenz verändert hat, sondern der Schaltplan. Dadurch können Jugendliche und junge Erwachsene mit Widersprüchen leben, die man früher noch als Bewusstseinsspaltung bezeichnet hätte. Jetzt bringt er dieses Beispiel. Das gilt vor allem im Bereich der Wertwidersprüche. Die neuere Trendphilosophie nennt das die neue Gleichgültigkeit. Nur so kann es ein Mensch überhaupt aushalten, in einer einzigen Nachrichtensendung das Sterben verhungernder Kinder anzusehen und zu hören, dass tonnenweise Lebensmittel vernichtet werden aus wirtschaftlicher Rationalität. Das eine das andere, oder? Einerseits verhungern Menschen, andererseits werden Sachen weggeworfen. Der Mensch braucht, um überhaupt zu einer Reaktion zu kommen, immer lautere Reize, lautere Musik, schrillere Farben, absurdere Kontraste und brutalere Szenen. Die Abgebrühtheit hat dramatische Ausmaße angenommen. Das heißt also, es geht um die Reize. Die Reize müssen jetzt, um jetzt wirklich anzukommen, muss es schon ganz was Besonderes sein, oder? Das Normale, das Nicht-Spektakuläre wird überhört und übersehen. Die sanften Töne werden nicht mehr so wahrgenommen. Appelle und Aufforderungen müssen enorm verstärkt werden, um für eine Bearbeitung durch das Gehirn in Betracht gezogen zu werden, die Handlung auslösen könnte. Ich denke, die Lehrer in der Schule, die mit den Kindern arbeiten, die wissen das eigentlich. Das ist anders geworden, die neue Generation. Das bedeutet für Gläubige auch, dass man muss noch intensiver und noch dringlicher werden, bis es wirklich ankommt. Gut, wir rechnen allerdings mit der Kraft des Heiligen Geistes und nicht nur mit menschlichen Mitteln, aber dennoch, es zeigt etwas von der Veränderung des Gehirns. Und das bringt uns zum Thema Gehirn. Da habe ich aus dem Buch Die digitale Invasion von einem gewissen Hart und Freight, zwei amerikanische Autoren, einiges hier mir notiert, das möchte ich gerne weitergeben. Das Gehirn. Also, das junge Gehirn braucht Ruhe. Es muss heruntergefahren werden. Es kann nicht funktionieren, wenn es ständig zu viel Information bekommt. Da ist das Schlafen so wichtig, über das möchte ich später noch reden. Unser Gehirn hat eine große Festplatte, aber einen kleinen Arbeitsspeicher. Das heißt, begrenzte Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten. Das Gehirn hat mehrere Zentren. Da gibt es jetzt, und ich möchte jetzt diese Zentren, da sind 5 oder 6 Zentren des Gehirns hier anführen. Ja, zuerst das Glückszentrum des Gehirns. Das Glückszentrum, Nucleus Accumbens heißt das, die Glückszentrale steuert unser Glücksgefühl. Und das ist so, dass wir haben Glücksgefühle, aber wenn man eine Überdosis bekommt, dann hat das schlechte Folgen. Wenn dieses System überlastet wird, dann raubt man sich die Freude an den kleinen Dingen des Lebens. Also eine Überlastung des Glückssystems bewirkt, dass die Glückserlebnisse abnehmen. Und man muss dann die Stimulierung erhöhen, um wieder dasselbe Glücksgefühl zu erfahren, das man vorher hatte. Das ist so ähnlich wie bei der, das ist einfach so die Reizung, oder? Wenn es schon ein bisschen gereizt, am Anfang ist eine kleine Reizung nötig und du hast dieses Gefühl. Aber nachher, wenn das ausgelastet ist, wenn das zu viel von diesen Reizen kommen, muss der Reiz viel stärker werden, um das gleiche Glücksgefühl zu bekommen. Wenn zu viele andere Glücksgefühle unser Glückssystem überfluten, werden Dinge, die uns früher in Glück und Staunen versetzt haben, langweilig. Langweilig. Es wird, und das ist besonders bei Menschen, die jetzt sehr viel Computerspiele bringen ja Glücks, Glücksgefühle hervor. Und wenn man da jetzt immer wieder dieses Glücksgefühl haben möchte, braucht man immer mehr von dem. Es ist das normale Suchtverhalten, oder? Und dann, die anderen Sachen werden dann langweilig. Wir müssen daher unser Glückssystem regelmäßig Pausen gönnen, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt. Also übertriebene Nutzung der digitalen Technik überfrachtet den Teil des Gehirns, der die Selbstregulierung steuert. Aufgrund dieser Unfähigkeit der Selbstregulierung verbringen wir mehr Zeit in der digitalen Welt. Je mehr Zeit wir in der digitalen Welt verbringen, umso geringer wird unsere Fähigkeit zur Selbstregulierung. Es geht hier um eine digitale Welt, vor allem jetzt um die Spielwelt oder Filmwelt. Ja. Auch Filme bringen ja diese Glücksgefühle hervor, gewisse. Also das wird heute überlastet, weil wir viel zu viel durch diese Medien, die wir haben, viel zu viel diese Glückserlebnisse haben. Und die anderen eigentlichen Glückserlebnisse des Lebens, die viel tiefer gehen, die bleiben auf der Strecke. Also zum Beispiel ein Waldspaziergang und mal diese Luft einzuatmen und die Stille und diese Vögel zu hören und das bleibt. Das erleben diese Kinder ja nicht mehr, weil sie sind ja beim PC-Spielen. Ja? Und dann ist ein Waldspaziergang für diese total langweilig. Die können das nicht mehr empfinden. Zweitens das Ruhesystem des Gehirns. Das ist das System, das uns Ruhe schenkt. Wenn es nicht richtig funktioniert, erfüllt uns eine starke Unruhe. Die ständige Stimulierung des Gehirns durch übertriebene Nutzung der technischen Geräte sorgt dafür, dass ein Stresshormon namens Cortisol ansteigt. Unnötiges Cortisol kann wichtige Beruhigungsrezeptoren blockieren. Das wird scheinbar von der Nebenniere produziert und viele Anwendungen, Spiele, SMS, übrigens SMS gibt auch Glücksgefühle, danke. Du bekommst ein SMS, das ist cool. Und dann kommt das nächste, das ist nicht so besonders. Aber du denkst ja, aber vielleicht kommt jetzt einmal wieder ein cooles zum Lachen, oder? Und auf diese Weise entsteht eine gewisse SMS-Sucht, ja? Ich möchte möglichst viel bekommen und auch viel schicken. Irgendwann ist wieder ein cooles dabei. Und wenn es piepst, muss ich sofort wieder schauen, habe ich ein SMS bekommen, das mir irgendwie was Besonderes gibt? Oder, nein, ist nur langweilig, hat nur jemand gehustet. Und dann, aber auf diese Weise entsteht eine gewisse Sucht, das ist eine SMS-Sucht, ja? Das ist das Gleiche wie beim Spiel, die Spielsucht. Die arbeiten ja so, du hast einen Gewinn, oder? Du bekommst 100 Euro, ja, durch den Gewinn. Und dann denkst du, boah, gewaltig, ich habe gewonnen. Das muss ich jetzt nochmal probieren. Ja, und dann verlierst du 20 Mal, aber beim 21. Mal, dann gewinnst du doch wieder mal. Und dann, vielleicht für das nächste Mal mehr und so weiter. Und dann entsteht dieses Suchtverhalten, oder? Genauso ist es bei all diesen Dingen mit dem Computer und mit dem Internet und dem Handy. Cortisol, alle PC-Spiele sind so konzipiert, dass sie uns einen Adrenalinkick versetzen. Wenn das Adrenalin steigt, steigt auch das Cortisol und wir werden unruhiger. Wichtig ist das, wenn jetzt eine Gefahr ist, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall ist, oder dann steigt der Adrenalinspiegel und das Cortisol und du wirst total unruhig. Man muss jetzt helfen, ja, und das brauchst du auch. Du brauchst jetzt Kraft, dein Denken muss voll da sein. Du hast diesen Kick jetzt, bist unruhig, und um zu helfen, ja, das ist ein Notfall. Aber bei dem Spiel am Computer wird dieser Notfall vorgegaukelt und das Jetzt ist das Gehirn unnötiges Cortisol ist jetzt da ausgeschüttet und wir werden unruhig, wir werden gestresst. Deshalb sind viele Menschen unruhig. Wenn man viel mit dem Computer spielt und arbeitet, dann man wird unruhig, man wird gestresst. Was können wir dagegen tun? Nun, Fasten. Fasten. Ich meine jetzt Internet, digitale Welt fasten, die Zeit begrenzen. Sport, Natur, entspannen, raus, genug schlafen. Das sind Dinge, die man heute zu wenig macht. Das dritte ist das Erinnerungssystem des Gehirns. Das Erinnerungssystem, unser Arbeitsspeicher ist begrenzt. Wie wir diese Information verarbeiten, die wir jetzt über Computer und die digitale Welt bekommen, ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir zu viel Information bekommen, wenn wir viele Ablenkungen haben, wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig tun wollen oder von einer Aufgabe zur anderen Aufgabe springen, dann wird die Fähigkeit, Information zu speichern, reduziert. Unser Gehirn hat einen kleinen Arbeitsspeicher. Das heißt, unser Erinnerungssystem ist recht klein. An sich, das Gehirn selber hätte großes Potenzial, aber der Arbeitsspeicher ist klein. Und wir müssen deshalb wissen, wie wir Informationen aufnehmen. Und durch die digitale Welt wird man heute stimuliert, dass man möglichst viele Sachen gleichzeitig macht. Also zum Beispiel gleichzeitig E-Mails schreiben und Musik hören und SMS schreiben und die Hausübung machen. Ja, also Multitasking, modernes Multitasking. Dann darf man sich nicht wundern, man hat zu viele Ablenkungen und man merkt sich den Lernstoff, den man eigentlich lernen sollte, merkt man sich nicht. Also deshalb ist es so wichtig, dass man immer nur eine Aufgabe auf einmal macht. Also ich merke oft zum Beispiel telefonieren oder E-Mail schreiben oder telefonieren und am Computer gleichzeitig was lesen, das ist sehr groß, die Versuchung ist sehr groß. Man denkt, ja komm, das nebenbei kann ich das jetzt noch alles erledigen. Die wissen, im Verkehr weiß man, wie gefährlich es ist, wenn man neben dem Autofahren telefoniert, das ist verboten. Die wissen warum, ja? Weil das Gehirn schafft das nicht. Der Arbeitsspeicher im Gehirn ist zu gering und dann kommt es zu Fehlern und die sind fatal. Viertens, das Lernsystem des Gehirns. Lernsystem des Gehirns heißt, dass wir haben ein System, da kommt was jetzt, es kommt was hinzu. Es wird irgendwas verändert im Gehirn, in meinem Denken. Aber wir müssen wissen, das Lernsystem ist wie der Arbeitsspeicher. Es ist es ist begrenzt. Es gibt eine Erschöpfung, eine Müdigkeit dieses Nervensystems und dann kannst du nicht mehr lernen. Das weiß man ja, die Lehrer wissen das, man arbeitet mit Schülern, man merkt, jetzt haben die 10 Minuten total sich konzentriert und jetzt machst du weiter und du merkst, da geht nichts mehr. Fertig, geht nichts mehr. Gut, dann laufen wir einmal rund ums Haus und dann geht's wieder. Ja. Weil dann ist diese Pause eingeschaltet. Aber durch die digitale Welt ist dermaßen viel Ablenkung da und Störung da, dass der Lernprozess also schlechter funktioniert. Zum Beispiel, jemand macht seine Hausübung und wird dreimal gestört durch ein Piepsen vom Handy, das daneben liegt. Dann wird seine Arbeit nicht gut funktionieren. Er braucht viel, viel länger für die Arbeit, die er sonst machen würde. Nervensysteme, also mehrere solche Störungen verstärken die Ermüdung des Nervensystems im Gehirn. Nervensysteme, die am Lernprozess beteiligt sind, können innerhalb weniger Minuten erschöpft sein. Und Ablenkungen sind zusätzliche Belastungen. Also wenn irgendwie eine Ablenkung beim Lernen stattfindet, ist es eine Zusatzbelastung und die Ermüdung verstärkt. Das heißt, man braucht Pausen. Und die Pausen dürfen nicht genutzt werden, um das Handy oder den iPod zu bedienen oder den Laptop zu bedienen. Das sind keine Pausen. Pausen sind, da muss man raus oder muss man irgendwo wegschauen und so weiter. Aber nicht elektronische Geräte. Die sind gerade das Gegenteil von Pause. Wenn wir das Gehirn ständig mit digitaler Information versorgen, fehlt ihm diese Auszeit, klar. Und wir verlernen Sachen, über die wir nachdenken sollten, nachzudenken. Das habe ich gemerkt. Durch die viele Information denken wir zu wenig nach. Man hat nicht die Zeit. Es beschäftigt mich was und ich mache meine körperlichen Übungen am Morgen und zusätzlich nebenbei horche ich mir einen Bibeltext an. Also MP3-Text über Handy. Ja. Und dann mache ich meine Übungen und merke, meine Gedanken sind gar nicht beim Bibeltext, sind ganz woanders. Warum? Meine Gedanken sind belegt von den anderen Sachen, die mich jetzt gerade beschäftigen. ich kann gar nicht jetzt zusätzlich noch den Bibeltext aufnehmen. Geht gar nicht. Ich mache meine Übungen und ich denke zusätzlich nebenbei noch etwas nach. Das sind schon zwei Sachen gleichzeitig. Das geht noch. Bei körperlichen Übungen muss ich nicht so viel denken. Aber ich kann nicht zusätzlich noch ich kann nicht über irgendwas nachdenken, was mich beschäftigt und gleichzeitig einen Bibeltext hören. Du kannst nicht deine Predigt anhören, wenn du gerade Sorgen hast und deine Gedanken sind ganz woanders bei diesen anderen Menschen. Du kannst es nicht, folgedessen wird hier ist das einzige Richtige, ist hier Pausen einlegen zum Nachdenken. Und gerade die Pausen zum Nachdenken haben wir in unserer Zeit zu wenig. Wir nehmen uns nicht Zeit, einfach nur nachzudenken. Einmal nur hinsetzen und nachdenken. Ich bin neulich einmal aufgewacht am Morgen und ich musste noch nicht aufstehen. Ich war früher, ich hatte noch eine Stunde Zeit. Und dann dachte ich, und da bin ich so im Bett gelegen, und dann hatte ich Rückenschmerzen, die gesagt, soll ich aufstehen, soll ich nicht aufstehen? Und irgendwie habe ich gesagt, nein, jetzt lege ich mich noch einmal hin. Und während ich mich hinlege, fängt mein Denkapparat an und ich denke. Ich habe eine Stunde lang über Dinge nachgedacht. Und dann habe ich schnell mein Blatt Papier genommen, ich habe lauter solche Zettel bei mir herumliegen, dann schreibe ich mal schnell was auf. Ich habe gemerkt, Mensch, du hast dir zu wenig Zeit genommen in letzter Zeit, um Sachen nachzudenken und die sind schon längstens, müssen verarbeitet werden. Ja? Die Verarbeitungszeit durch Nachdenken. Gerade diese Zeit nimmt sich der moderne Mensch nicht mehr. Es werden viele Dinge von unserem Denken nicht verarbeitet. Viele, auch Sachen aus dem Wort Gottes werden nicht verarbeitet, weil wir uns die Zeit nicht nehmen, darüber nachzudenken. Wir müssen also Pausen einbauen in unser Leben. Unser Leben ist viel zu schnell und wir Christen tun viel zu viel. Das ist eine ganz große Krankheit. Wir müssten mehr beten und mehr Stille sein und mehr über Bibeltexte nachdenken und mehr schlafen. Schlafen? Zum Denken braucht man vorher Schlaf. Wenn man nicht geschlafen hat, kann man nicht mehr denken. Am Abend bin ich so K.O. und ich merke, ich will eine Arbeit machen und ich will über etwas nachdenken. Ich schaffe es nicht. Ich lege mich ins Bett am nächsten Morgen. Ich kann locker die Sache durchdenken, was ich vorher durchdenken wollte. Schlaf ist äußerst wichtig. In einer Zeit, aber wo die digitale Welt so auf uns einwirkt, gerade am Abend, wenn man müde ist, habt ihr das mal probiert? Am Abend, wenn ihr müde seid, dann denkt so, jetzt müsste ich ins Bett gehen. Jetzt schalte ich aber noch schnell einen Computer auf. Man macht es immer noch schnell. Alles am Computer macht man noch schnell. Jetzt schalte ich noch schnell den Computer auf, schaue mir die Mails an und plötzlich merke ich, ich bin wieder hellwach. Warum? Ich habe jetzt Reize, die auf mich einwirken. Aber der Körper hat mir schon längstens gesagt, ich sollte schlafen. Ich bin müde. Ich sollte einfach schlafen. Aber jetzt, durch diese Reize, und jetzt muss ich noch schnell, und dem muss ich noch schnell antworten, und das, bin ich wieder auf Hochtouren, arbeite aber eigentlich nicht mehr so gut, wie ich arbeiten könnte, wenn ich jetzt geschlafen hätte. Ich muss lernen, mehr zu schlafen. Manche schlafen vielleicht zu viel, aber ich weiß es nicht. Aber also ich glaube, eher unter Christen ist die Gefahr, dass man zu wenig schläft. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Krankheiten kommen, diese psychischen Sachen, Burnout und so weiter. Jeden Abend, jemand sagt hier ein paar Mittel zum Schlaf. Der Schlaf ist nicht nur, dass man schlafen soll, sondern man muss auch schauen, dass man einen guten Schlaf hat. Und man kann einiges machen, man kann einiges beitragen dazu, dass man einen guten Schlaf hat. Er sagt, jeden Abend ungefähr um die gleiche Zeit ins Bett gehen. Nicht einmal um 9 und das andere Mal um 2 in der Nacht und dann wieder um 8 und dann wieder um 2. Das funktioniert nicht so gut. Wenn es möglich ist und wenn du die Möglichkeit hast, dann geh jeden Tag um die gleiche Zeit ins Bett. Das Zimmer abgedunkelt und nicht vorher grelles Licht. Du sagst so, grelles Licht jetzt ab und jetzt muss ich gleich schlafen. Das geht nicht. Der Körper muss herunterfahren und Gott hat es so eingerichtet, dass es am Abend schön langsam dunkel wird. Das ist für eine Idee von ihm gewesen. Das ist nicht unsere Idee. Wir machen einfach das Licht aus und fertig. Aber ich habe gemerkt, es tut gut, wenn ich in der Dämmerung einen Spaziergang mache oder überhaupt, wenn ich jetzt weg bin vom Computer und jetzt gehe ich noch raus, wo vielleicht ist schon dunkel, aber draußen ist auch ein bisschen Licht, aber eben dunkel, dunkel. Und jetzt kann ich eine Viertelstunde beten und wenn ich jetzt nach Hause komme und mich hier hinlege ins Bett, schlafe ich viel besser ein und viel schneller ein. Also, Zimmer, dann kein Koffein. Ja, einige meinen, dass man kann auch noch vorm Schlafen, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, ich verzichte auf Koffein, ich lebe koffeinlos, kann hier nichts dazu sagen. Ich trinke nur Koffein bei Kopfschmerzen. Dann viertens, nicht direkt vom PC oder vom Smartphone direkt zum Schlafen. Das geht auch nicht. Du hast noch zu viel Adrenalin. Das ist, durch diese Arbeit mit dem Computer sind wir in diese Unruhephase. Das ist so. Wir sind viel unruhiger, als wenn wir ein Buch gelesen hätten vorher und gehen dann schlafen. Man soll sich selber mal probieren, ausprobieren. Lies mal ein Buch vorher oder geh spazieren vorher und dann geh schlafen oder setz dich vor den Computer und vor das Internet und schalt ab und geh dann schlafen. Das ist ganz anders. Jeden Morgen zur gleichen Zeit aus dem Bett, das ist eine gewisse Regelmäßigkeit, ist wichtig. Und wenn man in der Nacht aufsteht und wach geworden ist, dann soll man schnell wieder ins Bett gehen und nicht helle Lichter anschalten, sondern man soll dann weiter schlafen. Den Fehler mache ich oft, meine Frau weiß davon, aber gut. Man steht dann auf und sagt, ich bin hellwach, was soll ich machen? Ja? Aber es ist 2 Uhr am Morgen, aber ich bin hellwach. Aber ist nicht auf die Dauer nicht gut, weil ich brauche diesen regelmäßigen Schlaf. Also bei mir war es heute Nacht, habe ich gerade das Gegenteil gemacht. Oder? Aber gut, wenn man nicht schlafen kann. Aber wir können unseren Schlaf dennoch sehr stark verbessern. Bewegung, Bewegung, Bewegung in frischer Luft, das ist äußerst wichtig für den Schlaf. Also das ist kein Zeitverlust, wenn wir jeden Tag ein paar Minuten laufen gehen oder wenigstens Walking oder sowas machen in frischer Luft. Das hilft uns in der Qualität des Schlafes, dann braucht man nicht so viel Schlaf, dann haben wir Zeit gespart. Stress muss abgebaut werden. Ohne Stress abbauen wird kein gesunder Schlaf da sein. Dann, das war das Beziehungssystem Lernen. Da bin ich mit einem Exkurs überschlafen. Das Gehirnsystem Lernen. Das Beziehungssystem ist das letzte hier. Wir haben ein System im Gehirn, das nennt dieser Autor Beziehungssystem. Das heißt, Gott hat uns so geschaffen, dass wir auf Beziehungen angelegt sind. Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung mit Gott. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ein Gegenüber brauchen, mit dem wir sprechen. Und wir suchen enge Beziehungen. Jeder Mensch sucht enge Beziehungen. Und die digitale Welt schadet dem, denn die digitale Welt stört. Die bringt nicht diese Beziehungen. Im Gegenteil, die bringt oberflächliche Beziehungen mit vielen Menschen weit weg und hindert die engen Beziehungen mit den Menschen im Zimmer oder im Nachbarzimmer oder beim Nachbarn drüben oder vom Gartenzaun zu Gartenzaun und so weiter. Diese Beziehungen des wirklichen Lebens werden weniger, die Beziehungen zu irgendwelchen Menschen in der digitalen Welt werden mehr und die sind aber nicht wirklich befriedigend und nicht wirklich echte Beziehungen. Also die digitale Welt schadet unserem Beziehungssystem im Hirn. Da gibt es einen Wissenschaftler, einen Gary Small, der sagt, bei den Menschen, die mit den digitalen Geräten aufgewachsen sind, das sind die sogenannten digitalen Einheimischen. Es gibt ja digitale Einwanderer und digitale Einheimische. Also die Jungen unter uns sind digitale Einheimische und die Älteren unter uns sind digitale Einwanderer. Wir verwenden die Dinge. Also, bei den digitalen Einheimischen, das heißt bei den Jungen, die damit aufgewachsen sind, werden die zwischenmenschlichen Nervenbahnen oft nicht stimuliert und bleiben unterentwickelt. Also es findet eine elektronische Überreizung kann zu veränderten Nervenbahnen führen und die sozialen Fertigkeiten schwächen. Es gibt Computermenschen, die sind beziehungsgestört. Die sind einfach, da hat sich was im Gehirn getan. Ja, dieses Beziehungszentrum wurde gestört und die haben auch Schwierigkeiten mit Leuten im normalen Leben Beziehungen aufzubauen. Wir verbringen Zeit mit Menschen, aber am PC oder am Telefon und nicht mit denen in der Nähe. Das wird dann nicht mit Tiefgang. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt natürlich auch ein Telefonat, was 2 Stunden dauert und wo mir jemand sein Herz ausschüttet und wo sein Bruder in Christus ist, den kenne ich und ich habe eigentlich sowieso eine Beziehung zu ihm, jetzt mache ich halt über Telefon. Davon sprechen wir nicht. Ich spreche jetzt von den Beziehungen, die man einfach hat, über das Internet von Leuten, die man gar nicht kennt. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, mit denen habe ich Beziehungen über Internet und über E-Mail, die habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe nicht wirkliche Beziehung zu denen. Man muss die Leute schon mal gesehen und gerochen haben und berührt haben oder irgendwie. Wir sind eine normale Menschen. Wir brauchen einen normalen Kontakt. Realkontakt. Die digitalen Medien bringen uns die Menschen nahe, die weit weg sind, und sie trennen uns von den Menschen, die in unserer Nähe sind. Aber nicht wirklich nahe bringen sie uns die anderen. Menschen wollen gesehen werden, gehört werden, geschätzt werden. Und wenn unser Gehirnsystem eine enge Beziehung zu digitalen Geräten aufbaut, nicht mehr zu Menschen, dann wird diese Beziehungsfähigkeit verkümmert. Lösung, so viele persönliche Kontakte wie möglich aufbauen. Übrigens habe ich gelesen bei Spitzer, ein ganz wichtiges Mittel, um nicht dement zu werden, ist möglichst viele soziale Kontakte zu haben. Also Gläubige sind da schon in guter Verfassung, möglichst viele und immer neue Menschen kennenlernen, echt kennenlernen, nicht über Internet. Also wer nicht zu schnell dement werden will, der soll erstens viel Leute kennenlernen, der soll eine neue Sprache lernen. Also man sollte immer was Neues, was Herausforderndes beginnen im Alter. Also lern Russisch und fahr nach Russland irgendwo hin, ja. Lern eine andere Gesellschaft kennen, wenn du merkst, also du möchtest dem entgegenarbeiten. Das ist jetzt nur nebenbei. Ja. Beziehungen mit Gott pflegen. Die engste Beziehung, die wichtigste Beziehung ist Beziehung mit Gott. Und wir müssen lernen, unser Leben durchbeten. Das heißt, wir müssen lernen, dass unser Leben von Gebet gekennzeichnet ist. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Und gerade in unserer Computerzeit beten die Christen weniger, habe ich festgestellt. Man betet weniger, man denkt weniger über Gottes Wort nach und man liest Gottes Wort weniger. Das ist heute die größte Not, die wir haben, denke ich, in den christlichen Gemeinden, dass wir uns viel zu stark von der technischen Entwicklung haben leiten lassen. Wir müssen lernen, sparen, wir müssen lernen, richtig umzugehen. Ich habe auch einen Computer und ich arbeite mit dem Computer, aber ich muss lernen, dass ich hier das als Informationsmittel verwende, nicht als Kommunikationsmittel, also mit diesen Facebook und so weiter. Ich war einmal drinnen und nie wieder. Ich habe mich dann gleich wieder abgemeldet, als ich gemerkt habe, das ist ja furchtbar. Da hustet irgendjemand und ich bekomme eine E-Mail-Nachricht, der hat gehustet. Und dem freut ein Bild und ich weiß nicht mehr was. Was soll denn das? Was soll denn das Ganze? Ist es irgendwie ich weiß nicht, bei manchen denke ich, es ist ein Aufputschen des eigenen Ich oder irgendwas zurückbekommen, was man sonst nicht bekommen hat. Es ist völlig so aufgebaut, dass man viel Zeit damit verbringen muss, schon ganz bewusst. Und womit man viel Zeit verbringt, das prägt einen. Und alle Bilder, die man reinstellt, die sind damit veröffentlicht, die gehören nicht mehr dir. Facebook oder wie heißen die alle, die haben ihre eigenen Rechte. Ein Bild, das da drinnen ist, ist das Bild von denen. Die dürfen mit dem Bild machen, was sie wollen. Also passt auf, was ihr ins Facebook stellt oder ins Google oder sonst wo. Beten, Ruhepausen im Gehirn. Also oft habe ich gemerkt, sind gerade die Gebetspausen auch Ruhepausen für den Gehirn. Aber auch da muss man Acht geben. Dass wenn wir beten, müssen wir uns klar sein, das Gebet darf nicht missbraucht werden als Ruhepause für das Gehirn, in dem Sinn, dass man sagt, ich bete jetzt und mein Gehirn denkt inzwischen. Ich habe das bei mir selber festgestellt. Ich bete und dann sage ich zum Herrn irgendwas und zum Schluss merke ich, oh Herr, was ich jetzt gebetet habe, ich war mit den Gedanken schon viel woanders. Ich habe noch mit dem Mund gebetet, war mit den Gedanken aber woanders. Das ist ja eigentlich eine ziemlich unhöfliche Sache. Dem Herrn gegenüber und wir müssen, wenn wir beten, so müssen wir uns bewusst machen, wir sprechen zu Gott. Und dann ist besser, nichts tun, nur denken. Geh spazieren und tu mal nur denken. Ich brauche zum Denken ein Blatt Papier, dann schreibe ich mir Sachen auf, die mir da kommen, weil sonst ziehen sie weg. Also oft ist es ja so, du hast einen wichtigen Gedanken, du sagst, Mensch, den darf ich jetzt nicht vergessen. Und das beste Mittel ist, dass man immer, da ist mein Kugelschreiber, immer ein Blatt Papier und ein Kugelschreiber. Meistens, wenn ich aus dem Haus gehe, packe ich mir irgendeinen Zettel und irgendeinen Bleistift ein. Die Chinesen haben das schon gewusst. Wir haben ein Blatt Papier ist besser als, wie sagen die Chinesen? Einmal geschrieben ist besser als zehnmal gehört. Und na, anders. Ein Blatt Papier merkt sich mehr als... Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch heißt. Egal. Aber das ist wirklich so. Ich habe eine Zeitschrift, die heißt Unterwegs notiert. Unterwegs notiert. Das müssen wir machen. Irgendwo, wo du unterwegs bist, ich habe immer ein Blatt Papier mit und einen Zettel. Die sind übrigens auch wichtig für, wenn wir beten und wir merken, wir sind nicht konzentriert, weil unser Gehirn überlastet ist. Da muss ich die Ablenker auf ein Papier schreiben. Ah, Mensch, den muss ich noch anrufen. Muss ich mal merken. Nein, nicht merken. Ablegen, notieren, dann ist es abgelegt. Vielleicht dann zudecken mit was anderem, damit man nicht ständig drauf schaut beim Bibellesen. Aber das ist jetzt eingeordnet, ich weiß. Das ist notiert, das werde ich nicht vergessen, weil den Zettel sehe ich nachher wieder. Und auf diese Weise, wir haben einen Schuber, der heißt heute in unserer Familie. Da gibt's wir haben so Papierschuber da in meinem Büro, der heißt heute. Der ist meistens ganz voll, aber trotzdem, ich versuche ein bisschen jetzt leer zu halten. Da kommen immer die Dinge rein, da muss ich heute noch nachschauen. Ja? Das sind jetzt die, dann gibt's noch, früher hatte ich noch einen anderen, der hieß morgen, aber den habe ich weggetan. Denn das funktioniert nicht. Heute, das funktioniert. Den von gestern, den gibt es nicht. Ja. Jetzt müssen wir, ja. Wir denken erst wirklich, wenn unser Gehirn im Leerlauf ist. Wisst ihr das? Wir denken erst wirklich, wenn wir aufgehört haben, die Informationen zu sammeln. Wir müssen Ruhe, so, jetzt heißt es denken. Also am besten ist zum Beispiel nach so einem Vortrag, wäre am besten eigentlich, man sagt, so jetzt gehe ich aber noch 10 Minuten spazieren und denke mal 10 Minuten nur über den Vortrag nach, damit sich das verfestigt und damit die Synapsen entstehen, die Verbindungen im Gehirn, dann bleibt es besser hängen. Übrigens noch etwas, wenn man einen Vortrag hört und man weiß, man kriegt den Vortrag nachher als Datei, hört man nicht mehr so gut zu. Das bekommt ihr meinen Vortrag nicht auf Datei. Ihr müsst es alles jetzt aufschreiben oder zuhören und merken und einprägen. Das war eine Lüge. Ah ja, irgendwer kriegt es auf Datei, aber ich gebe es nicht weiter euch jetzt. Ja. Warum? Ich glaube, das habe ich von Manfred Spitzer gelesen. Ich habe gemerkt bei den Vorträgen, die Leute, ich selber habe es gemerkt, bei mir selber auch, ich schreibe nicht mehr so fest mit. Ich kriege ja das als alles später. Und was mache ich dann? Dann kriege ich es später, ja und? Das wird abgelegt. Ich habe es nicht verarbeitet, obwohl ich es später bekommen habe. Ich habe gar keine Zeit. Wann soll ich das alles jetzt noch nachlesen? Oder nachhören? Manche hören es nach. Gut, dann ist okay. Aber ich merke, wir müssen wieder unser Denken aktivieren. Zum Beispiel, weil ich weiß, dass alle Telefonnummern in mein Handy gespeichert sind, merke ich mir die Telefonnummer nicht mehr. Was geschieht dadurch? Ich werde dümmer. Ganz einfach. Weil ich diese Verbindungen, die ich da schaffen würde, die würden etwas aktivieren in meinem Kopf und es würde wieder gespeichert werden und das würde überhaupt mein Denken verbessern. So mache ich es nicht mehr und es ist weg. Also, Leerlauf einplanen. Das heißt, ich muss im Tag Pausen einlegen, Leerlauf einplanen. Das sind nämlich Begrenzungen, die Gott mir gegeben hat und die muss ich respektieren. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Leerlauf brauchen dazwischen. Wir können nicht immer 100% auf dem Laufenden aktiv bleiben. In den Auszeiten, in den Pausenzeiten ist unser Gehirn sehr aktiv. Es löst Probleme, bekämpft Infektionen, repariert Schäden, festigt Erlerntes und Informationen und verarbeitet Begegnungen. Wir denken vielleicht, ich habe nichts gemacht. Doch, ich habe gewaltig viel gemacht in der Zeit, als ich Pause gemacht habe. Wir denken erst, ja, dann, wenn wir das nicht tun, werden wir unproduktiver, depressiv, gestresst, ängstlich und schlaflos, wenn wir das machen. Also, wir werden dann gedrängt. Und wir leben heute in einem Leben, das ist gedrängt. Und das ist ganz schlecht. Nicht nur für die Gesundheit, für unser ganzes Denken, für unsere Beziehung zu Gott. Wir leben gedrängt. Und das darf nicht sein. Wir müssen die Freiräume schaffen. Warum tun wir uns das an, schreibt einer. Wollen wir wirklich eine Welt, in der jeder so viel Zeit auf dem Bildschirm starrt und die anderen beschäftigt? Ich habe gemerkt, vieles hätte ich nicht getan, hätte ich keinen Computer. Der Computer hat mir Zeit erspart, das stimmt. Aber er hat mir gleichzeitig wieder Zeit gestohlen, und zwar zweimal so viel. Nicht nur die Computerprogramme, die nicht funktionieren, die kosten auch viel Zeit, sondern auch die Zeit, die ich jetzt nehme. Zum Beispiel, ich bekomme jetzt E-Mails, die ich früher nie als Briefe bekommen hätte. Ich bekomme 10-mal so viel Post wie früher. Aber warum? Weil der andere denkt, na, das könnte dich interessieren, lies es einmal. Aber das ist nicht wichtig, ob mich das interessieren könnte. Wichtig ist, was jetzt zu tun ist. Und so werden wir abgelenkt von den zweitwichtigen Dingen, lenken uns ständig ab von den wichtigen. Und dann gibt es Dinge, wir setzen uns zur Arbeit, wir wollen was tun und wir merken dann, oh, jetzt schaue ich noch schnell die E-Mails nach, da hat mir jemand ein SMS geschickt und ich merke dann, ich bin so zerstreut und die Arbeit kriege ich nicht wirklich weiter. Ich bin völlig frustriert dann zum Mittag, was habe ich heute eigentlich am Vormittag gemacht? Dann merke ich, ich habe eigentlich nur mich ablenken lassen. Die Arbeit ist unproduktiv geworden. Und dann ist viel besser, ich habe keinen Internetzugang oder schalte das Ganze ab und habe jetzt den ganzen Vormittag, nur arbeite ich an meiner Sache und es kommt kein Telefon dazwischen. Oder wenn es ein Telefon gibt, dann nur eine kurze Unterbrechung stört nicht. Eine kurze Unterbrechung kann sich sagen, du, ich habe keine Zeit, bin beschäftigt, wieder aufgelegt. Aber bei einer kurzen Unterbrechung kann ich genau da wieder fortsetzen, wo ich war. Bei einer längeren Unterbrechung geht das nicht mehr. Wenn der Chef, in der Firma habt ihr das wahrscheinlich auch so, der Chef ruft dich an und sagt, meinte, ich brauche jetzt noch schnell was, kannst du nachschauen am Computer, wo hast du das abgelegt? Ja gut, ich schaue noch schnell nach. Jetzt bist du in deiner Arbeit unterbrochen, jetzt suchst du die Datei und dann hast du nach einer Viertelstunde hast du sie gefunden und dann kommt noch ein zweiter Anruf dazwischen, du hast es wieder verschickt, die Datei, die hast du ihm gegeben, kommt ein weiterer Anruf dazwischen, stört dich nochmal eine Viertelstunde und dann sagst, ach so, jetzt zurück zur Arbeit. Wo war ich? Jetzt musst du wieder von dem, wo du warst, wieder zurückgehen und wieder aufbauen, bis du zu dem Punkt kommst, wo du warst. Das ist unproduktiv. Bitte? Und dann kommt der nächste Anruf. Ja. Das ist dann. Also man muss erkennen, das zerstört uns und das macht uns unproduktiv und in geistlicher Arbeit umso mehr. Da geht es ja nicht um die Firma. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, wir machen Bibelstudium, wir arbeiten, wir denken Bibeltexte durch, komplizierte Zusammenhänge. Wir denken uns da hinein, es ist eine Sache, die für den Herrn geschieht und jetzt werde ich dreimal unterbrochen, aber mit jeweils einer halben Stunde. Dann merke ich, ich kann nicht das tun, was Gott mir eigentlich jetzt aufgetragen hat zu tun, weil ich von Banalitäten oder von zweitwichtigen Dingen unterbrochen wurde. Gut, Leerlauf einlegen, Leerlauf und Pausen einplanen. Zum Multitasking nur ganz kurz noch. Manche sagen, ich muss aber Sachen gleichzeitig tun, ich kann alles viel besser, wenn ich alles gleichzeitig tue. Es geht hier nicht darum, dass man gleichzeitig kochen und Musik hören kann. Das ist kein Problem. Aber es gibt Dinge, die man nicht gleichzeitig tun kann. Und so muss ich jetzt lernen, eine Sache nach der anderen zu tun. Und vor allem diese Sache, wo man jetzt denken muss. Der Intelligenzquotient, es gibt einen IQ für, wie heißt das? Ein IQ für Arbeits-IQ. Der Arbeits-IQ von Arbeitern, die durch E-Mails oder Anrufe abgelenkt wurden, sank in einem Test um 10%. Das heißt, man hat Leute verglichen, die eine lässt man arbeiten. Scheinbar kann man den Arbeits-IQ messen durch irgendwelche Tests, die man dann dazwischen dann macht. Und dieser Arbeits-IQ hat man dann, denselben Test hat man den anderen gemacht, den man abgelenkt hat durch irgendwelche E-Mails oder Anrufe. Und da hat man gemerkt, dieser Arbeits-IQ, der IQ selber, sank. Also diese Tests fielen schlechter aus bei denen, die, und zwar um 10%, bei denen, die unterbrochen wurden. Im Laufe eines Tages ist genug Zeit für alles, wenn du immer nur eine Sache auf einmal tust. Aber wenn du zwei Dinge gleichzeitig tust, ist nicht einmal in einer Woche genug Zeit. Lord Chesterfield, 1747. Schon einige Jahre her, dass man das erkannt hat. Die ununterbrochene, ungeteilte Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten, ist ein sicheres Zeichen hoher Intelligenz. Konzentriert arbeiten, ist Zeichen von Intelligenz. Ebenso sind Eile, Hektik und Aufregung Symptome eines schwachen, oberflächlichen Geistes. Ebenfalls Chesterfield, 1700 irgendwann. Britischer Staatsmann und Schriftsteller. Multitasking, also man kann nur abraten davon. Spitzer, der ist übrigens nicht, der nicht gläubig ist, aber er zeigt hier ganz klar, dass Multitasking nicht wirklich funktioniert. Natürlich funktioniert es, dass ich spazieren gehe und telefoniere und Kaugummi kaue und gleichzeitig auf die Uhr schaue, wie spät es ist. Das geht. Das sind alles Sachen, die nicht wirklich Konzentration erfordern. Das Telefonieren schon, aber die anderen drei Sachen nicht wirklich. Aber wenn ich zwei Sachen tue, wo Konzentration erfordern, dann geht es nicht. Der Spaziergang ist sehr eine Erholung, aber das ist... Achso, beim Telefonieren, Entschuldigung, natürlich. Ich dachte auf das Ruhesystem hier bezogen. Wenn man telefoniert, dann ist der Spaziergang keine Erholung. Das stimmt. Danke. Wir müssen wieder lernen, das Monotasking, das heißt nur eine Sache. Und wir werden merken, wir haben am Ende des Tages mehr geschafft. Das bedeutet Zeit einplanen, Pausen einplanen und mehr beten. Mehr gebetet ist mehr geschafft. Also das hat Luther schon festgestellt, wie viel mehr ist es für uns heute auch festzustellen. Mehr gebetet ist mehr geschafft an diesem Tag. Was auch noch hilft, für die am Schreibtisch arbeiten, leerer Schreibtisch. Und nur die Sache, woran man arbeitet, muss ich auch, und meine Frau, die würde vielleicht sagen, das musst du aber noch lernen. Aber ich muss wirklich das noch lernen. Ich habe am Schreibtisch zu viele Sachen liegen. Nur die Sache, woran ich arbeite, die soll da liegen. Die anderen Sachen weg, die sind Ablenker. Am Computer nur das Programm, mit dem du jetzt arbeitest oder die du jetzt brauchst für das Arbeiten und nicht noch zusätzlich das E-Mail-Programm laufen lassen. Und die automatische Einstellung, neues E-Mail ist da, blink, blink, blink oder sowas, das muss man abschalten. Das stört. Das ist jetzt nicht wichtig, dass jetzt ein E-Mail reingekommen ist. Und beim Telefon auch, dann blinkt es irgendwie, ja, jemand wollte mich anrufen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ich muss lernen, diese Sachen wegzulegen. Ja, was können wir tun? Wir müssen lernen, verantwortungsbewusst mit dieser Welt umzugehen, in der wir leben. Wir müssen betonen, dass wir abhängig werden von dieser digitalen Welt, in der wir leben. Wir müssen Grenzen setzen, Fastenzeiten einräumen und wir müssen betonen, dass unsere Zeit dem Herrn Jesus Christus gehört. Und wir haben nicht die Wahl, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt einfach mal ins Internet. Ich soll dann ins Internet gehen, wenn ich eine konkrete Information brauche und dann schauen, wie lange ich im Internet bin, denn es ist nichts, dann ist ja die Ablenkung auch wieder groß. Ich muss mich konzentrieren, dass ich nur die Information hole, die ich brauche und nicht noch fünf andere Informationen, die vielleicht auch eventuell mal interessant sein könnten, wenn und so weiter. Das ist jetzt alles störend und produziert Stress. Das waren jetzt wieder einige Sachen, recht viele Sachen auf einmal, aber wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Sind Fragen jetzt dazu da?